Herzlich willkommen zum heutigen Off-the-Record-Podcast aus dem Haus der Wirtschaft dort in Pratteln. Zu Gast ist der Claudio Boller. Der Claudio Boller ist Leiter Marktregion Basel bei der KPMG. Wir reden heute über ihn als Person, was KPMG eigentlich so macht und tut und vor allem, wie es der Baselbieter und regionale Wirtschaft aus seiner Sicht geht. Und gehen natürlich auch auf die neueste Ausgabe vom Magazin Baselland Business ein, die in diesen Tagen erschienen ist. Mein Name ist Michael Köhn. Herzlich willkommen, Claudio.
Sali Michael.
Du hast gesagt, du fährst gerne so mit einem humorvollen Auftakt an, mit einem Späßchen. Was müsste ich jetzt sagen, dass du sagst, jetzt fühle ich mich wohl, es hat einen guten Witz gemacht? Oder?
Nein, ich bin sehr froh, bin ich da. Danke schon vielmals für die Einladung, Michi. Es gibt mir eine tolle Gelegenheit, ein bisschen über unsere Tätigkeiten in der Region zu berichten. Und ich bin überzeugt, wir werden noch zum einen oder anderen glatten Spruch kommen. Suchen müssen wir es nicht. Hey.
Leiter vom Standort Basel, Region Basel bei der KPMG, was heisst das? Also wie gross sind ihr, was macht ihr genau?
Meine Rolle ist eine tolle Rolle. Warum? Der Basel-Standort ist für die KPMG ein wichtiger und ich hoffe, dass wir auch für Basel ein bisschen wichtig sind. Wir haben in Basel rund 100 Leute. Das sagt jetzt aber noch nicht so viel, weil wir gerade bei den grösseren Kunden ein sehr internationales Team haben und zusammen mit Kollegen aus verschiedenen Teams, sei es jetzt aus UK, aus USA, die Kunden betreuen. Meine Rolle ist eine schöne Rolle, weil ich darf einerseits 50-60% als Wirtschaftsprüfer tätig sein. Ganz klassisch, Michael, ich habe eigene Kunden, ich habe eine Zulassung, alle Akkreditierungen. Auf der anderen Seite bin ich zuständig dafür, wie wir in den Markt hineingehen mit gewissen Leistungen. Besonders im Mittelstand Plus sage ich jetzt, wie können wir das, was wir bei den sogenannten Grossen machen, runterbrechen auf die Kleineren. Und last but not least, die Rolle, die mich fast am meisten ausfüllt, nicht immer beschäftigt, aber wo mir fast am wichtigsten ist, neben den lieben Kunden, ist natürlich das Team. Wir sind eben knapp 100 Leute. Und das ist in der Tendenz ein sehr internationales Team. Es sind etwa 18 Nationen, musst du dir vorstellen. Wir haben natürlich viele Leute aus der EU, aber auch viele Drittstaatler. Wir haben Amerikaner, wir haben Kasachen, wir haben Russen, wir haben Ukrainer. Es ist eine sehr diverse Truppe. Und das fordert zwischendurch, aber es macht unheimlich Spass. Vor allem auch die Leute sehen, sich entwickeln, wachsen. Das macht Freude.
Jetzt bist du also rund die Hälfte von deiner Zeit immer noch als Wirtschaftsprüfer tätig unterwegs. Ist das, weil du einfach sagst, das macht mir Spass und es ist wichtig, dass ich weiss, wie das immer noch funktioniert, wenn ich quasi schon die ganze Region leite, also 100 Leute habe? Oder ist es etwas, wo du einfach sagst, nein, das gehört einfach dazu und ich wäre gar nicht voll ausgelastet, blöd gesagt, wenn ich nur das andere machen würde?
Also ich bin überzeugt, irgendwie könnte man mich schon auslasten, aber ganz ehrlich, das ist ein Teil, der macht wahnsinnig Spass. Und wenn ich heute kann, vielleicht dem einen oder anderen einen kleinen Impuls geben, dass er sich vielleicht einmal das Berufsbild auch anschaut, wäre schon das Ziel erreicht, Michael. Weil es ist so, ich habe unheimlich viele Firmen schon anschauen. Von innen ihre Firma, Kulturen kennenlernen. Man denkt immer, wir sitzen irgendwann im Keller und tun irgendwelche Zahlen abhöckeln. Aber hauptsächlich tun wir ja mit Leuten auch reden, Geschäftsmodelle verstehen, auch intensive Diskussionen führen über ihre Risikomanagement, ihre Kundenorientierung, ganz viele Themen. Und das möchte ich nicht missen. Also ich bin eigentlich wirklich, wirklich zuallererst am liebsten bei meinem Kunden, wenn ich wählen kann. Ich habe keine typischen Wochen. Die sind immer anders. Manchmal steht die Prüfung im Vordergrund, gerade im Frühling. Das ist bei uns typisch ein bisschen ein saisonales Geschäft. Manchmal sind es Personalthemen, manchmal ist es Rekrutierung. Komme ich dann vielleicht später noch drauf. Aber wenn ich einfach aufstehe am Montagmorgen und weiss, ich treffe wieder irgendjemand Interessantes und lerne etwas über das Geschäft dazu, das ist eine tolle Motivation.
Das ist ein bisschen andeutet. Also wenn man jetzt wahrscheinlich in der Bevölkerung würde fragen, Wirtschaftsbrief, dann sagen wahrscheinlich die meisten um Himmels Willen, oder? Da freust du dich wieder aufs Wochenende und dann musst du irgendetwas mit Adrenalin machen, irgendwie von einer Bugkumpel oder irgendetwas.
Damit es nicht langweilig wird.
Damit es nicht langweilig wird, genau. Wenn ich jetzt hier schon mal ein bisschen zugelassen habe und auch deine Begeisterung, doch schon, die ist spürbar, dann ist es offensichtlich anders.
Es ist tatsächlich anders und es ist einer von diesen Berufen, wo ich das Gefühl habe, da gibt es einen von den wirklich grösseren Gaps zwischen dem, was der Alltag so ist für das Team und das, was so gemeinhin die Vorstellung ist vom Buchhalter nicht zu leben im dritten UG ohne Fensterlicht. Was wirklich spannend daran ist, ist, dass du so viele Facetten hast in diesem Beruf. Oder? Wenn du jetzt den Schritt zurück machst und ich auch zurück überleg in jungen Jahren, oder, da hast du sehr viele fachliche Themen. Also du füllst schon mal einen fachlichen Rucksack, du überlegst dir mal vielleicht das Berufsbild, aber dann musst du unheimlich viel lernen. In einem späteren Zeitpunkt musst du dann aber auch sehr viel mehr dich mit Menschen und nicht nur mit Zahlen beschäftigen, sage ich mal, ganz automatisch. Warum? Du musst Teams führen. Und typisch bei uns ist, wir tun immer für jedes Projekt ein dezidiertes Team zusammenstellen. Das heisst, du bist eigentlich häufig mit unterschiedlichen Leuten unterwegs. 2 Wochen mit denen, vielleicht einmal einen Monat mit denen. Also nur schon im Team. Und dann kommt noch die Kundendimension dazu. Der Kunde will anständig betreut werden, will einen Projektleiter, der ihn ein bisschen kennt und versteht. Also ganz ehrlich, eben fachliche Themen rund um Zahlen, klar, das gehört bei uns dazu. Aber der Faktor Mensch und das Zwischenmenschliche ist in unserem Geschäft enorm wichtig.
Und das ist etwas, was du schon immer wollen werden?
Ja, das wäre jetzt doch ein bisschen übertrieben. Also ich habe es eben gar noch nicht gewusst. Also darum sollte ich da jetzt irgendjemand zuhören, wenn ich weiss, was Wirtschaftsprüfung ist, dann dürfen Sie sich gerne noch zu wenden. Warum? Das ist etwas, was so ein bisschen hinter den Kulissen stattfindet. Also ich mag mich noch gut erinnern, in jungen Jahren, jeder kennt Namen von der Banken, vielleicht Migros, Coop, und dann läufst du an so Firmengebäude dabei mit so Kürzeln meistens, oder? Und dann weisst du vielleicht gar nicht, was dahinter steckt. Und ganz ehrlich, es ist eben etwas, was auch ein bisschen wenig Publizität findet. Jetzt, mein Weg ist ein bisschen anderer gesehen. Also, ich habe mit Erschrecken festgestellt, Michael, als ich jetzt so ein bisschen in den Kalender geschaut habe. Ich bin jetzt dann bald 30 Jahre in der Wirtschaftsprüfung. 1995 habe ich angefangen. Und für mich war es damals einfach der Wunsch gewesen, mich weiterzuentwickeln, mich weiterzubilden. Was viele vielleicht nicht wissen, ich habe kein abgeschlossenes Studium. Also, ich habe ursprünglich eine Banklehre gemacht. Einer von den ersten Jahrgängen war, wo ich eine Berufsmatur machen konnte. Und dann hat es nur, ich sage jetzt mal, eine Handvoll Möglichkeiten gegeben. Und eine davon war damals der Fachausweis Treuhand. Das eidgenössische Diplom Wirtschaftsprüfer ist dann erst nachher dazu. Und ich habe einfach eine Freude daran gehabt, mich mit diesen Themen zu beschäftigen. Wie gesagt, fachlich, menschlich. Habe auch sehr viel über die Gegend hier dürfen lernen. Ich meine, es ist eine ungeheuer dynamische Gegend und wenn man nur schon den Leuten davon erzählen, wie die verschiedenen KFI-Firmen schon mal zusammengesetzt sind und geheissen haben, und dann kannst du davon ausgehen, all diese Fusionen, Transaktionen, sind Leute von uns am Tisch gesessen, auch ich unter anderem, und das ist etwas, was ich mir nicht hätte träumen
lassen. Und du hast ein paar Mal schon gesagt, Nachwuchs, wie sieht das aus? Also, du bist ein Musterbeispiel von jemandem, der eine Berufslehre gemacht hat. Und trotzdem Karriere, also wirklich, oder? Das zeigt ja auch, dass man mit einer Berufslehre und nicht unbedingt nur mit einem Studium nach ganz offen kommen kann. Wie ist das heute oder ist das immer noch möglich? Oder wie ist das bei euch?
Also es ist überhaupt eigentlich sehr viel gegangen im Bildungswesen. Ich glaube, das würde zu weit führen, wenn wir alle Änderungen anschauen. Aber es ist ja so, dass man heute unzählige Möglichkeiten hat, zu einem eidgenössischen Diplom auch zu unserem zu kommen. Es ist tatsächlich, und es hat mich jetzt ein bisschen gestört, dass du gesagt hast, Trotzerlehre, quasi in einer
Karriere. Das ist ja immer so ein bisschen, ja, das ist das, was ja die Bevölkerung das Gefühl hat, oder? Und gegen das kämpfen wir ja an. Gut. Und darum sage ich,
bin ich froh, wenn du es so meinst.
Motti ist auch ein gutes Beispiel. Jetzt haben wir schon das zweite und es gibt noch ganz viele mehr. Ja, gut,
okay, ich bin vielleicht ein bisschen in einer anderen Liga unterwegs. Aber der Punkt dort ist wirklich der, dass das permanente Lehren, ich glaube, heutzutage in vielen Berufen so ist, aber in unserem wahrscheinlich sehr, sehr stark institutionalisiert und auch gefördert wird. Oder? Also wenn du dir jetzt vorstellst, ich nehme jetzt irgendein Beispiel, du fährst als FH-Bachelor bei uns an, arbeiten, dann bist du nicht fertig studiert und fährst einfach an zu arbeiten, sondern eigentlich fährst du nochmal wie eine weitere Ausbildung an. Fairerweise, das muss einem auch ein bisschen liegen. Also wer keine Lust drauf hat, ich sage jetzt mal, sich auch dort noch weiter ein bisschen zu fordern, für den wird es vielleicht dann ein bisschen schwieriger. Aber wir haben sehr starke interne Ausbildungen und dann natürlich die Ausbildung von unserem Berufsverband, eben zum Wirtschaftsprüfer. Der basiert berufsbegleitend und da hat man jetzt bei uns im Beruf, möchte ich da doch gerne rausstreichen, halt wirklich tolle Chancen, erstens mit vielen Experten zusammenzuarbeiten, viele Kunden zu sehen. Und du darfst nicht vergessen, unser Geschäft ist saisonal. Das heisst, dort, wo ein bisschen weniger los ist im Sommer, dort sind sehr viele von diesen Leuten in der Schule, fulltime. Wir geben dort auch extra Lernferien, bei vollem Lohn. Und die Schule ist auch grundsätzlich, das ist Bronzenusanz, mal grundsätzlich zahlt, mit natürlich einer gewissen Erwartung und Verpflichtung, dass die Leute dann ein bisschen anhängen. Aber ich sage es mal, das DNA von Aus- und Weiterbildung gehört in unseren Unternehmen dazu. Also du musst auch nicht sagen, du Chef, ich würde gerne mal irgendeinen Kurs machen, sondern eher das Gegenteil ist der Fall, du hast die ganze fachliche Palette, aber dann hast du selbstverständlich auch Sachen, wie du gut musst Teams eigentlich zusammenführen, wie du kannst führen etc. Das sind sehr viele Dimensionen.
Und ich stelle mir sogar vor, dass es wahrscheinlich besser ist, wenn man aus der Praxis kommt und irgendwie schon ein bisschen eine Ahnung hat, wie nur vom Studium. Oder? Also das hilft ja wahrscheinlich auch, wenn man einmal eine Lehre gemacht hat, in eine Branche schon rein gesehen hat und auch, ich sage es ein bisschen, funktioniert, wie das richtige Leben eben läuft.
Da spricht man natürlich sehr aus der Seele, weil es ist tatsächlich so, dass ich eine Chance hatte, wenn ich hatte, in meinem Banklehrer auch schon das, könnte man sagen, was für eine Option, das klingt ein bisschen langweilig. Aber auch dort, also ich sage jetzt einfach, früher ist das noch so ein bisschen gesehen, heute ist das wahrscheinlich ein bisschen anders. Aber wenn am Morgen um 8 Uhr der Schalter aufgeht und sie stehen Schlangen und strömen dann rein, jeder Mensch ist anders, jeder ist anders konditioniert und du musst irgendwie mit allen zu Schlag kommen. Da muss ich sagen, habe ich natürlich viel an Erfahrung einfach gesammelt, schon in jungen Jahren, die ich dann gerne mitgenommen habe. Also ich bin, ich sage jetzt mal, nicht verrückt, dass der Weg bei mir so gegangen ist und ich möchte es eigentlich auch nicht missen, die Erfahrungen, die ich schon gemacht habe, vorher.
Wann ist man eigentlich ein guter Wirtschaftsbrief oder eine gute Wirtschaftsbriefin? Also ist man es dann, wenn man der Spezialist oder Spezialistin ist in einer Branche, also in einer Wirtschaftsbranche, oder dann, wenn man der Generalist ist und alles überblickt? Oder man muss sich ein bisschen vorstellen wie in einer Fußballmannschaft. Man hat gerade Euro, der läuft. Also, da hast du 11 auf dem Platz. Bei euch vielleicht manchmal kleinere, größere Teams. Und jeder hat seine Rolle. Und es kommt am Schluss auf die Zusammensetzung drauf an. Oder wie müssen wir uns das vorstellen?
Ja, die Analogie vom Fußball, Michael, liegt natürlich jetzt auf der Hand dieser Tage. Ich würde es einfach so einschätzen. Die Meinung, dass man irgendwo eine Rolle definieren kann und dann alle gleich reinpassen, ist natürlich tatsächlich nicht wahnsinnig realistisch. Und ich finde es ein bisschen schade. Meine Philosophie ist eigentlich, Stärke zu stärken. Und wenn man dann dort eigentlich schaut, wer wo am richtigen Ort ist, wie gesagt, am Anfang hast du eine gewisse Basis an Praxis, Jahre, die du musst sammeln und gewisse Ausbildungen, die du musst machen. Das gilt jetzt für alle. Aber anschliessend dann, wo, wer, wie am besten zum Einsatz kommt, das kristallisiert sich dann raus. Und es ist eine von meinen, ich sage jetzt mal, schöneren zwischendurch, aber eben auch sehr fordernden Aufgaben, mit meinen Kollegen zusammen zu schauen, wer ist eigentlich wo am besten aufgehoben. Und das muss natürlich die Person, sage ich dann, tatsächlich auch wählen und leben. Und das ist so ein bisschen ein Begleiten. Also zwischendurch ist es ein bisschen eine Mischung zwischen als Coach jemandem mit den richtigen Fragen entgegenzutreten. Und manchmal ist es auch ein bisschen Mentoring, wo man vielleicht ein bisschen Erfahrung weitergibt. Aber das ist tatsächlich der perfekte Wirtschaftsprüfer. So Boilerplate ist wahrscheinlich schwierig. Ich denke, Michael, wir müssen vielleicht auch sagen, es ist natürlich auch ein sehr grosser Unterschied, ob du in einem Dreimal-Betrieb bist, wo einfach alle Fragen zu dir kommen, wo du breit aufgestellt bist und für die meisten Fragen eine Antwort hast, oder ob du vielleicht spezifisch, ich sage jetzt in der Life-Science-Industrie, als Spezialist tätig bist und dort in gewissen Themen in diesem Sektor ein unheimliches Expertenwissen und eine Tiefe hast und dafür andere Themen kannst ausblenden.
Schauen wir KPMG vielleicht mal noch detaillierter an. Ihr seid weltweit unterwegs. Ich habe gelesen, weit über 200'000 Mitarbeitende, wenn man alles anschaut. Etwa 145 Länder plus minus. Ihr gehört zu den Big Four, also das heisst zu den 4 umsatzstärksten Wirtschaftsprüfungsorganisationen, Firmen. Was heisst das, wenn man so weltweit unterwegs ist? Ist es auch etwas, wo ihr sagt, da können wir auch profitieren am Standort Basel, dank diesem Netzwerk?
Absolut, also es ist, ich habe es vorhin angetönt, oder? Basel ist wichtig für KPMG, ich hoffe auch ein bisschen umgekehrt, warum. Wir haben in Basel einen sehr hohen Marktanteil, insbesondere in der Prüfung, also im klassischen Audit, Wirtschaftsprüfung von Life Science Unternehmen. Und wie gesagt, das machen wir nicht nur mit Schweizer Teams oder nicht nur mit dem Team von Basel, das ist ja gar nicht möglich. Jetzt, wenn du auf die Weltkarte schaust, gibt es natürlich verschiedene Länder mit verschiedenen Ausprägungen von Industrien. Jetzt Pharma beispielsweise ist jetzt für KPMG neben Boston, Basel ungefähr der zweitwichtigste Ort, sage ich mal. Und wir haben auch sehr viele Leute, sei es jetzt USA, sei es jetzt UK, die auch regelmässig in dem Schweizer Team hier tätig sind. Also da würde ich sagen, die Kunden, die kann man gar nicht so bedienen. Jetzt, deine Frage hat ja in eine andere Richtung gezielt und das ist eben etwas, wo ein Teil von meiner Aufgabe ist. Wie können wir denn das, was dort passiert, an Spezialisten wissen und an wirklich tolle Lösungen, die man findet, so runterbrechen, dass es dann eben lokal irgendwo auch eine Relevanz hat. Also nicht nur für die zwei grossen Pharmafirmen, wo vielleicht eine Menge Mittelständler denkt, ja gut, wenn sie dort unterwegs sind, dann passen die nicht zu mir, sondern dass wir eigentlich eine gewisse Bandbreite auch wenn brauchen, weil sonst könnten wir uns quasi sagen, wir beschränken auf die ganz Grossen und tun irgendwie sagen, gewisse Mittelstand, das interessiert uns gar nicht mehr. So ist es nicht. Oder? Wenn ich vielleicht einfach so sage, zwei Beispiele führen oder damit es ein bisschen konkreter wird. Wir haben beispielsweise eins von den stärksten Teams in Cybersecurity und die arbeiten natürlich vor allem auch für Banken und gewisse Regierungsorganisationen. Das bedeutet aber, und den Fall hatte ich tatsächlich unlängst, oder? Ein mittelständischer Kunde hatte einen Hackerangriff und hat dann all die Fragen, die man halt hat, wie gehe ich damit um, wie kommuniziere ich, was bedeutet das in Bezug auf Datenschutz, was habe ich für eine Pflicht gegenüber den Kunden, ich sage es nochmal ein bisschen, viele Fragen, wo man vielleicht je nach Vorbereitung bessere oder keine Antworten hat. Da ist es natürlich toll, wenn man ein Team im Rücken hat, das das schon ein paar Mal gemacht hat, vielleicht auch bei grösseren Institutionen. Also das ist jetzt ein Beispiel von Abbrechen von etwas, was im Grossen stattgefunden hat oder einem Kleinen eine Relevanz kann haben.
Das heisst, ihr habt grosse Firmen als Kunden, aber genauso auch KMUs.
Genau, das ist die Bandbreite, die ich angeschnitten habe. Fairerweise muss man sagen, es braucht ich sage es mal, eine gewisse Grösse, es braucht vielleicht auch eine gewisse Komplexität, vielleicht auch Internationalität, damit wir dann wirklich die Richtigen sind. Das gilt für die Grossen eigentlich, würde ich sagen, unisono. Da gibt es vielleicht dann je nachdem, wenn einer, ich sage jetzt mal, einen 10-Mann-Betrieb hat und grundsätzlich in der Region tätig ist und nicht viel über Grenzen denkt und schafft, der braucht uns nicht und dort würden wir auch wahrscheinlich nicht richtig sein. Aber ansonsten ist es so, also wir haben eine unheimliche Bandbreite, wir haben wirklich kleinere produzierende Unternehmen. Einige Kunden habe ich natürlich auch im BL Business, in der Publikation, wo ich immer wieder eine Freude habe, wenn ich darüber lese. Wir haben verschiedene, wo ich wirklich würde sagen, das sind noch KMU. Jetzt vielleicht zum Klären, was sind denn für uns KMU? Also das sind vielleicht Firmen, ich sage jetzt mal 50 bis 100 Millionen Umsatz, exportorientiert, vielleicht eben eine gewisse Komplexität drin. Also da nehme ich auch wieder ein Beispiel raus. Wie gehe ich damit um? Ich gründe eine Tochtergesellschaft, ich sage jetzt in Deutschland, mache GmbH. Wer setze ich dort ein als Geschäftsführer? Da bin ich froh. Ich habe meine Kollegen in Freiburg in Deutschen, mit denen arbeiten wir sehr eng zusammen. Das ist jetzt etwas, das ist jetzt nicht irgendetwas, wo wir sagen, du, das sind immer die Falschen, sondern wir sagen dir, wie funktioniert das, was sind die rechtlichen Themen, Risiken, weil wir es einfach schon x-mal gemacht haben.
Ich wollte fragen, was sind so die typischen Fragen? Also, wenn kommt man zu euch? Also ich sage jetzt als Inhaber oder als CEO von einer Firma, nehmen wir jetzt die Grössenordnung, die du vorher genannt hast. Mhm. Wenn ist das Moment, wo ich das Telefon in die Hand nehme oder dir eine Mail mache? Was sind so die typischen Anliegen?
Ich glaube, da muss man ein bisschen differenzieren, was die Leistungen angeht. Wenn ich jetzt meinen Beruf nehme, meine persönliche Rolle als Wirtschaftsprüfer, dann ist es typischerweise so, was machen wir eigentlich? Wir schaffen Vertrauen zwischen Wirtschaftsakteuren, oder? Das ist auch etwas, was ich den jungen Leuten gerne mitgebe. Also so zur Frage Neudeutsch Purpose, also was machen wir da eigentlich? Wir schaffen Vertrauen. Und wenn jetzt ein Eigentümer seine eigene Firma hat, sage ich jetzt mal, ist es für ihn vielleicht weniger relevant, was in seinem Jahresabschluss er an sich selber berichtet, weil er kennt das ja alles bestens. Wenn jetzt aber der Moment kommt, dass man beispielsweise eine Nachfolgeregelung anstrebt, oder, das habe ich jetzt gerade kürzlich mit einem Unternehmen hier in der Region, man geht zusammen mit einem grösseren und dann gibt es plötzlich Fragen, welche Zahlen, wie, auf welchem Level passen zusammen. Dann sind das natürlich der Moment, wo beide eigentlich sagen, da wollen wir vielleicht das nochmal jemand drüber schauen, damit das wirklich gleiches gleich ist. Also dort, wo es eigentlich meistens ein Dritter reinkommt, das Paradebeispiel sind natürlich die Mandate der börsenkotierten Firmen, wo du als Aktionär einen Geschäftsbericht kriegst und vielleicht die Leute persönlich nie gesehen hast, damit du nicht einfach denen musst vertrauen und glauben, gibt es dann unser Testat dort drin, oder? Das ist jetzt so ein bisschen im Prüfungsbereich ein Beispiel. Mhm. Dort sind es häufig also Transaktionen oder etwas, wo ein dritter Spieler reinkommt oder auch man will wachsen und braucht plötzlich einen grossen Bankkredit. Dann sagt dann vielleicht auch Banken mal, du, man hätte da gerne vielleicht eine andere Adresse oben drauf.
Wie unterscheidet ihr euch eigentlich von einem Mitbewerber? Was ist anders bei euch?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich tue das gerne so beantworten. Den Unterschied mache ich eigentlich meistens die Menschen. Und in der Wirtschaftsprüfung selber, da gibt es gewisse Sachen, wo man natürlich kann sagen, da haben wir technisch gute Lösungen, das ist ja so. Gewisse Kunden interessiert das auch brennend, andere interessiert das Technische dahinter nicht so. Das, was hauptsächlich den Unterschied dann ausmacht, ist das Team, also das Team, das muss passen. Und da habe ich auch eben die Bandbreite angesprochen. Also wenn jetzt du in Basel anrufst und sagst, ich interessiere mich für eine Leistung zum Thema X, dann kann ich dir nicht nur eine umfangreiche Expertenpalette bieten, sondern eben auch die sagen, hey, ich will Mittelstand machen und sicher nicht einer von den Grossen. Genauso wie es die anderen gibt, die sagen, je internationaler und je komplizierter, desto besser. Und ich glaube, da haben wir einfach mit unserer Position in der Schweiz, aber auch in Basel, einfach ein unglaublich tolles Team am Start.
Wie ändert sich eigentlich die Wirtschaftsprüfung generell? Also Stand jetzt und wie geht es da weiter? Also ich gehe mal davon aus, dass die Auflagen und so werden ja auch immer, also die Schrauben wird immer mehr angezogen, überall, Bürokratie steigt, alles wird grösser.
Absolut.
Was heisst das bei euch oder was bedeutet das für euch?
Also wir sind eigentlich wie eine Bank eigentlich, in einem gewissen Maße reguliertes Geschäft, ja. Sagen wir dem. Also wir haben, es gibt eine sogenannte Revisionsaufsichtsbehörde, da ist unsere Firma registriert, aber auch jeder, der so einen Bericht unterschreibt, auch ich, hat dort eine Registrierungsnummer, kannst du nachschauen, ob der überhaupt das darf, oder? Und das ist verbunden mit Ausbildungsauflagen, aber auch mit Qualitätsauflagen, das heisst, die kommen und inspizieren uns. Also du musst dir vorstellen, die inspizieren die Firma selber. Wie funktioniert die? Wie funktioniert unser Risk Management? Schaut aber auch in einzelne Kundendossier rein und sagt so, dieses Jahr schauen wir jetzt 5 Firmen genauer an. Wie habt ihr die angeschaut? Wie habt ihr die eingeschätzt? Wie habt ihr die geprüft? Entspricht das den Standards? Das ist, ich sage jetzt mal, Alltag. Und du hast es richtig angetönt, Michael. Auf eine Art bin ich froh, gibt es Regulierung. Du kennst mich als Liberale, das überrascht vielleicht als erstes. Aber es sorgt dafür auch, dass man in einem gewissen Markt eben das Vertrauen schaffen kann, das ich erwähnt habe. Ich möchte zum Beispiel mein Geld auch nicht gerne auf eine Bank bringen, die unreguliert ist. Das ist ein Aspekt. Der andere Aspekt, der mir dort schon auch noch wichtig ist, sind eben ein bisschen gleich lange Spiesse im Wettbewerb. Also ich möchte ja nicht, dass einer sagt, wir arbeiten absolut top, einfach weil wir es wollen, und die anderen nicht. Weil das ist etwas, was ich wie auch schon erwähnt, wenn man nicht so viel Transparenz hat und die Leute vielleicht schwieriger haben zu beurteilen, wie genau ist die Leistung zustande gekommen. Das ist ein bisschen das Schicksal von jetzt gerade meinem Beruf als Wirtschaftsprüfer. Der Bericht ist ein Standardtext, also der kann, die Vorlage, die kann auch irgendeinen ausfüllen, der nicht die gleichen Standards einhält.
Und der Blick in die Zukunft, also was prophezeist, wie geht es weiter? Also was, oder wie könnt ihr euch auch entwickeln als Firma, als KPMG, wo du sagst, also in 15, 20 Jahren, die Welt ist immer noch die gleiche oder es ist nicht mehr die gleiche? Oder ja. Was macht ihr euch da für Gedanken?
Sehr viel, kann ich sagen. Wir investieren auch sehr viel. Es gibt natürlich gewisse Sachen, die sind, ich sage jetzt mal, absolut evident. Das ist vielleicht ein bisschen eine Frage von der Timeline. Also ganz konkret, heute ist es so, dass wir sehr viel mit Daten arbeiten. Also es ist nicht mehr so, dass uns der Kunde einfach irgendwie 3 Ordner auf den Tisch stellt, sondern das meiste ist elektronisch und wir arbeiten eigentlich fast nicht mit Papier. Und mit diesen Daten kann man natürlich auch etwas machen. Also ganz konkret entwickeln sich dort auch Verfahren. Stichwort ist dort auch künstliche Intelligenz und jetzt ganz bewusst nicht als Passwort eingesetzt, sondern effektiv, dass natürlich in einer bestimmten Branche, in einem bestimmten Kontext gewisse Sachen vielleicht auffälliger sind als bei einem anderen, so dass man dort auch Muster erkennen kann und wir effektiv im Vergleich zu früher, wo wir vielleicht gesagt haben, wir nehmen eine statistisch relevante Stichprobe, können wir heute ganze Datensätze anschauen und da hilft uns quasi die Maschine, einmal die auffälligen Sachen rauszustellen. Das ist einmal der Aspekt Technologie. Der Zeitrahmen ist dort aber tatsächlich etwas, wo man muss sagen, da müssen wir alle ein bisschen auch realistisch bleiben. Auf eine Art, ich glaube, das ist auch typisch vielleicht für den Schweizer, wir sind innovativ, wir wollen auch Sachen vorantreiben und gleichzeitig sind wir aber auch ein bisschen vorsichtig und konservativ, dass man gerade alles über eine Leiste schlägt und sagt, das muss jetzt alles und so fort sein. Und darum jetzt vielleicht, wenn ich jetzt bei uns in der Firma schaue, haben wir auf der einen Seite Kunden, wo wir unglaublich moderne Verfahren testen. Ich sage jetzt das an dieser Stelle, weil du die Regulierung angesprochen hast, das muss ja dann auch alles in dem regulierten Rahmen stattfinden. Also wir können jetzt auch nicht hingehen und sagen, da machen wir mal und probieren etwas aus, so ein bisschen innovativ, sondern da müssen wir natürlich auch in Abstimmung mit diesen Vorschriften handeln. Und das ist etwas, wo wir wirklich vorne dabei sind. Da wird wirklich auch sehr viel investiert. Und wenn ich sage, auf der anderen Seite, wir haben noch den KMU-Betrieb mit einem Abacus-Buchhaltungssystem, der lässt eine Saldobilanz raus. Im besten Fall kann man die noch gut exportieren, dass wir elektronisch weiterarbeiten können. Der ist aber einfach von vielleicht dem System, der ganzen ERP, der Systemintegration auch noch nie so weit, dass man einfach den Stecker einstecken und sagen, wir machen das jetzt alles virtuell und kommen nicht mehr vorbei. Und das ist auch ein bisschen eine Schwierigkeit, die wir haben, dass wir natürlich in unserem Werkzeugkasten, den wir verwenden, sage ich mal, die ganz neuen Sachen dabei haben müssen, mit Display und Stecker, aber auch noch vielleicht umgehen können mit einer Zange und einem Schraubenzieher.
Aber das wird sich schon noch mehr ändern wahrscheinlich. Oder eben die Zeit, wo du, früher sind ihr immer vorbeigegangen, jetzt gehen ihr noch manchmal vorbei, oder? Grossmehrheitlich können ihr wirklich vom Büro aus oder wo auch immer das dann erledigen. Und in Zukunft, nehme ich an, wird es dann schon so eher sein, dass man fast gar nicht mehr vorbeigeht, oder? Dass man so digital unterwegs sind, alle, dass es auch anders möglich ist.
Du hast gemerkt, ich kann gerade Luft holen. Ich finde, da wird natürlich furchtbar viel verloren gehen, weil natürlich ist es so, dass wir Experten sind für Zahlen und da gibt es Regeln, wie die Zahlen zustande kommen oder ausziehen haben. Oder? Aber es hat natürlich auch immer etwas damit zu tun, was sind das für Leute, mit denen wo ich zu tun habe. Auch wenn wir auf neue Kunden zugehen, Zahlen sind eins. Aber ich wollte natürlich wissen, wer ist das? Weil er will ja, dass ich ihm hilfe, Vertrauen zu gewinnen. Also muss ich dieser Person ja auch zuerst vertrauen. Und das ist etwas auf einer menschlichen Ebene, das möchte ich nicht vermissen. Das ist auch ungeheuer spannend. Die Zukunft wird sicherlich so sein, das erleben wir ja schon heute, oder? Wo wir früher hat gesagt haben, tun wir reisen mal mit einem Auto von Ordner und haben den Drucker noch mitgenommen und so 3 Wochen zu einem Kunden und machen uns dort bereit. Dann kann er uns heute einfach auf irgendein SharePoint oder sonst auf eine Art Daten zur Verfügung stellen und man kann mal gewisse Sachen vorbereiten und vorweg schaffen. Aber ich würde sagen, das ist das, was die Chance ist, dass wir sei es jetzt mit den Daten, sei es mit neuen Werkzeugen, können viele Sachen schneller mit Hilfsmitteln und auch besser erledigen. Aber nicht, dass wir uns überflüssig machen, sondern damit wir mehr Zeit haben, sogar uns noch mit wichtigen und relevanten Fragen zu beschäftigen. Also, dass wir nicht 3 Wochen müssen, ich sage jetzt mal, etwas abhöckeln, bis wir mal merken, dass es sieht etwas komisch aus, sondern lieber nach 2-3 Tagen mit den ersten spannenden Fragen kommen können. Ich hoffe, das dient allen Beteiligten. Aber das ist, wie gesagt, etwas, wo ich selber gespannt bin, auf welcher Timeline sich das entwickelt.
Du hast es aber spannend gesagt, das Vertrauen, oder? Das gegenseitige Vertrauen auch. Also ihr in Kunden und Kunden in euch, oder? Dass wir die Basis sind, damit es funktioniert. Und eben und das Digitale mit dem Abstand und ihr irgendwo in einem Kämmerle oder in einem Büro und ihr prüft die Zahlen. Das ist erst dann möglich, wenn ihr quasi den Kunden schon kennt. Oder wenn, also ich sage jetzt, wenn ihr jährlich dann die Zahlen einfach anschaut, über das Geschäftsjahr oder so, dann ist das möglich, weil ihr mit dem Kunden schon zusammengeschafft habt. Und sonst wird es schwierig, weil eben der Mensch dahinter, das ist, finde ich, noch ein guter Aspekt, den du gesagt hast. Es sind ja nicht nur Zahlen, selbstverständlich, am Schluss sind es Zahlen, aber es steckt ja auch immer noch irgendetwas dahinter. Und das ist eigentlich fast nur möglich, rauszukriegen oder auch vielleicht auf Nuancen zu kommen, wenn man miteinander schwätzt, oder?
Absolut. Ich denke, das ist nicht nur bei uns so. Also ich denke, überall, wo geschäftet wird, sind es am Schluss zwischen 2 Menschen, die sich hoffentlich vertrauen. Das ist bei uns nicht anders. Und ich denke, wenn wir jetzt zurückblicken auf die letzten paar Jahre, dann haben wir gesehen, oder, Stichwort Pandemie, da hat sich einiges verändert. Und da kann ich sagen, aus eigener Erfahrung, ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist, aber viele sind überrascht gewesen, wie gewisse Sachen doch gehen, vielleicht sogar gut. Also, ich meine, es würde mir nie mehr in den Sinn kommen, wie das vielleicht noch vor 10, 20 Jahren gang und gäbe war, für irgendeine einstündige Sitzung auf Düsseldorf zu fliegen, weißt du? Also, aus ganz vielen Gründen, oder? Da weiss man, also um Gottes Willen, das geht heute anders. Aber gleichzeitig hat man auch gesehen, was nicht geht. Also, beispielsweise, du hast es erwähnt, oder? Einen neuen Kunden anzunehmen und zu prüfen, das ist vielleicht möglich. Also es ist möglich, wir haben das auch gezeigt in dieser Zeit, aber es ist wahrscheinlich ein bisschen aufwendiger und es ist dann auch etwas, wo man dann nachher wahnsinnig froh ist, sich dann auch endlich einmal zu treffen. Also ich glaube, wir möchten die Leistung nie nur so quasi remote möchten erbringen.
Weißt du, sie sind ja weltweit unterwegs, weltweit tätig, also unterwegs sind sie hier in der Region, aber tätig weltweit. Und da kriegt ihr euch, ich gehe davon aus, ganz Haufen Mitteilungen, wie es der Wirtschaft geht, wie es dort läuft, wie es da ist. Und wenn ihr so etwas hört, oder, und dann, oder mal Anzeichen sich verdichten, oh hoppla, das könnte jetzt auch langsam zu uns rüber schwappen, in unsere Region kommen, in die Schweiz kommen, ist es etwas, was ihr dann aktiv auch aufnehmt und sagt, oh, jetzt müssen wir unsere Kunden, die wir haben, allenfalls über das informieren. Also ein bisschen auch, ich sage, ein bisschen den Thermometer draussen haben und wenn ihr merkt, oh, jetzt könnte es langsam Temperatur geben, jetzt müssen wir handeln.
Absolut. Also du hast vorhin auch schon 2-3 Mal eben angesprochen, weltweit unterwegs. Das ist so. Also wir machen nicht nur, wie ihr übrigens auch mit BL Business, oder Studien, wo wir CFOs befragen, Einkaufsverantwortliche, sondern wir haben natürlich auch einen Austausch, fachlichen Austausch innerhalb von den Kollegen. Also wir leben ja alle dann nicht in unserem Silo. Und da kann man natürlich sagen, es gibt auch weltweite Trends, oder? Und ich muss sagen, die Realität bestätigt das Klischee natürlich häufig, oder? Also etwas, was in den USA als Thema aufpoppt, das wird irgendwo ein Jahr, zwei später auch bei uns möglicherweise ein Thema sein, im Guten wie im Schlechten, mit Technologie-Themen und anderen. Und da sind wir dann auch im Austausch. Und ich glaube, da muss man eben ein bisschen unterscheiden. Und das ist das, was ich erwähnt habe, was dann auch Teil von meiner Rolle ist bei so Themen. Ist das jetzt etwas, was von allgemeinem Interesse ist? Oder? Weil es ist immer Gefahr, wenn du ein Thema aufgreifst, oder, dass du das Gefühl hast, oder vielleicht ein Fachspezialist bist mit einem Thema, du das Gefühl hast, das ist für dich wichtig, das muss auch für alle anderen wichtig sein. Ich sage mal, ist es vielleicht auch, die wissen es noch nicht. Dann haben wir ein Vermittlungsthema oder ein Kommunikationsthema. Oder aber es ist eben ein Thema, das nur in einzelnen Sektoren, in einzelnen Geschäftsfeldern relevant ist. Und das ist dann teilweise, da bin ich auch am Tisch, wenn wir ein bisschen steuern, machen wir jetzt einen Kundenanlass, wo wir alle einladen und sagen, hey, ihr müsst unbedingt gescheit wissen. Ich sage jetzt irgendwie Steuerrevision, Staff, was macht Frau Herzog in Basel damals und so. Das hat einen Einfluss für alle. Oder ist es dann ein Thema, wo wir sagen, du, Compliance im Bereich XY, das ist vielleicht jetzt nur für ein gewisses Kundensegment. Und da gibt es das Formale, was wir machen, also im Rahmen von unserer Berichterstattung, wenn wir jetzt Prüfer sind, he, ich rede jetzt als Prüfer, dass wir selbstverständlich auf der Ebene vom Verwaltungsrat Audit Committee dann den Leuten sagen, by the way, was sie denn noch wissen müssten. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich den informellen Austausch oder eben auch mehr als Berater, die natürlich dann wirklich den Kopf rausheben und sagen, hey, da gibt es ein Thema, wir finden, das ist wichtig, wer hat Interesse. Das ist dann vielleicht auch mal ein Roundtable mit 10 Leuten aus einer Branche, wo wir zusammensitzen. Und da können wir, glaube ich, auch echt etwas an den Tisch bringen und wissen.
Das heisst, es wird dann immer quasi bezogen auf gerade, was passiert, was aktuell ist, entschieden, wie man mit dem umgeht.
Gut, es gibt schon gewisse Strukturen, das kennen wir auch mit Publikationen. Eben, wir machen gewisse Studien, wir machen regelmässig Untersuchungen einmal im Jahr, wie verändert sich die Steuerlandschaft in der Schweiz. Da muss ich sagen, die ist ein paar Jahre lang vielleicht nicht die spannendste Lektüre gewesen. Sorry, Grüße an Kollegen. Aber da haben wir natürlich jetzt eine unheimliche Dynamik drin, oder? Und das ist etwas, wo man jedes Jahr eigentlich weiss, wann findet das statt und was machen wir mit dieser Information. Und dann gibt es Themen, da sind wir vielleicht selber, wenn sie neu sind, uns am Überlegen, wo positionieren wir das neu. Also das ja, kommt ein bisschen davon.
Also jetzt tauchen wir mal ein, wir nehmen die Sportausrüstung, tauchen ein in die Baselbieter Wirtschaft oder in die regionale Wirtschaft. Ja. Du hast Schaden, Baseland Business, das sind die 100 grossen produzierenden Firmen im Baselbiet. Das ist eine strategische Initiative von der Wirtschaftskammer Baselland, wo der Christoph Buser die Firmen, die CEOs alle besucht und eben auch abholt. Und wirklich auch los, was sie beschäftigt, was gut läuft, was nicht so gut läuft. Und vielleicht dein erster Eindruck, was sagst du, wie geht es der Baselbieter Wirtschaft aktuell?
Also mein erster Eindruck ist, und das deckt sich übrigens auch mit den ersten Informationen vom BL Business, vielleicht besser, als man getraut zu hoffen, aber gleichzeitig mit gewissen Vorzeichen. Jetzt muss ich vielleicht vorausschicken, ich habe bei gewissen Branchen und bei gewissen Kunden natürlich einen unheimlich tiefen Einblick, aber ich habe jetzt vielleicht nicht so eine breite Sicht wie ein Ökonom von der Nationalbank oder wie ihr, der mit so vielen redet. Meine persönliche Wahrnehmung ist natürlich, wir sind hier in einer Ecke der Wirtschaft. Ich sage jetzt mal zuerst einmal, müssen wir uns immer wieder vor Augen führen, wie gut es uns eigentlich geht. Das ist aber nicht selbstverständlich. Und wenn man jetzt in zwei, drei Jahren zurückschaut, ich glaube, das Gefährlichste wäre, wenn man einfach eine gerade Linie macht, das extrapoliert und sagt, ja, und so wird es auch weitergehen. Sondern ich glaube, man muss zu ganz vielen Sachen und auch Standortfaktoren Sorge haben. Jetzt spezifisch deine Frage, Baselbieter Wirtschaft. Ich denke, das produzierende Gewerbe und vor allem da, wo wir exportorientiert sind, hat vielleicht wirklich zwei, drei Herausforderungen. Das eine ist vielleicht der wirtschaftliche Zustand vom näheren Umland, also typischerweise unsere Hauptmärkte. Also ich spreche jetzt, Deutschland, Frankreich. Ja. Ich sage es mal, wenn man hier in der Region tätig ist und von dort Aufträge kriegt, dann hat man sicher etwas gemerkt in den letzten zwei Jahren. Und zwar nicht etwas, was einem wahnsinnig beruhigt. Auf der anderen Seite ist es natürlich aber auch so, innerhalb von der Schweiz gibt es einige Dienstleistungen, die hier aus der Region kommen, die natürlich mega wichtig sind. Also ich denke jetzt da gerade an gewisse Präzisions- und Feinmechanik-Sachen, die auch in der Schweiz Abnehmer finden. Last but not least, Uhrenindustrie. Das ist natürlich auch dann ein Business, das ein bisschen volatil ist und durch auf und durch abgeht. Und ich glaube, dort, auch wenn man mit den Leuten redet, wir haben uns auch fit gemacht. Ich glaube, das darf man nicht vergessen und das ist wirklich eine ausgesprochene Stärke auch von der Schweiz generell, aber gerade von der Region. Die Frankenstärke hat uns natürlich getroffen, das ist roundabout 10 Jahre her. Und wir haben viel auch wirklich an der Effizienz geschafft. Man hat sich fit gemacht, man steht im Wettbewerb. Aber es ist natürlich so, eben gewisse Wolken verdüstern sich. Und dort ist dann die Frage, tue ich mir vielleicht ein bisschen breiter aufstellen? Man hat es verschiedentlich in der Presse gelesen, Investitionen gehen vielleicht in andere Regionen. Eine Zeit lang ist der Trend nach Asien gegangen. Heute ist es vielleicht teilweise USA, Stichwort Inflation Reduction Act. Es gibt auch einen gewissen Trend in mehr in osteuropäische Länder. Und das ist sicherlich etwas, wo dann die Frage ist, ja, wenn ich jetzt in der Schweiz produziere und prima nach Deutschland exportiere, bin ich da, wie zukunftssicher bin ich und wie gut bin ich aufgestellt? Das bewegt sicher einige spezielle Momente.
Da hört man ja schnell, also gerade bei den Energiepreisen, wo ja die Produzierenden sagen, das ist extrem wichtig für uns, oder, wo der Energiepreis ist, weil wenn es einfach zu teuer wird, dann haben wir wirklich, dann müssen wir uns überlegen, was wir machen. Da hört man dann sehr schnell auf einer gewissen Seite, ja, da sind alles immer noch so ein bisschen Drohgebärden, oder, und so ist es ja nicht, die bleiben schon da. Aber was ist da deine Erfahrung? Also, wir hören es immer wieder, es braucht relativ wenig, also bei gewissen Firmen, oder, gerade bei internationalen sowieso, oder, bis die sagen, ist uns eigentlich gleich, wo wir sind, und wenn es da nicht passt, dann sind wir weg.
Ich finde, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du anschneidest. Und das ist nicht nur vielleicht eine Frage von der Energiepolitik.
Jetzt, ich bin kein Beispiel jetzt
aber. Genau, ja, genau. Ich bin jetzt kein Politiker, aber ich kann da gerne meine Beobachtungen teilen. Auch gerne ungefiltert, ich weiss von dir. Der Punkt ist dort schon, dass man sich vor Augen führen muss. Wir haben vorhin angesprochen, wir haben auch hohe Produktivität. Man ist in der Schweiz immer schon nach dran gewesen. Man hat gewusst, warum. Die Arbeitskosten in Stundenlöhnen, Löhne allgemein, die sind da sicher nicht die günstigsten. Darum muss man da effizient und gut funktionieren. Aber es gibt natürlich noch andere Standortfaktoren. Und dazu gehört eben nicht zuletzt eine verlässliche Energieversorgung. Und jetzt ist das immer etwas, wo man... Also es ist ja bezeichnend, wie intensiv man jetzt darüber redet. Aber wenn ich zurückdenke vor 10 Jahren oder so, ist das vielleicht ein Nischenthema gewesen. Warum? Ja, erstens, weil die Preise gestiegen sind, zweitens, den Leuten bewusst worden ist, es gibt einfach einen Dreiklang bei der Energie. Oder? Sie muss sicher sein, verlässlich, preiswert und nachhaltig. Jetzt haben zwar 4 Sachen gesagt. Und was man dort natürlich nicht machen kann, ist irgendwo den Schieber in eine Richtung schieben und dann das Gefühl haben, es gibt an einem anderen Ort keine Wirkung. Also sprich, ich glaube, wir alle haben eine gewisse Verantwortung und das Verständnis dafür. Keiner braucht extra zu viel Strom, auch sehr viele Unternehmen nicht. Und wenn man mit diesen Leuten redet und Zahlen anschaut, dann sieht man auch, was investiert worden ist. Nicht erst in den letzten paar Jahren. Aber es ist ja so, also wenn es natürlich noch ein produzierendes Gewerbe gibt, wo ist jetzt nicht gerade im Baselbiet, oder, aber wo halt noch Stahl schmilzt oder ein anderes im Baselbiet, Aluminium, dann ist das ein riesiger Inputfaktor. Und wenn du dort ja, entweder nicht berechenbar bist, nicht verlässlich bist oder das teuer wird, dann bist du nicht mehr konkurrenzfähig.
Jetzt hast du gerade gezeigt, dass du ein Zahlenmensch bist. Während du schwätzt, hast du gemerkt, da nicht 3, sondern 4. Das beruhigt mich jetzt. Also das heisst, du hast die Sache im Griff. Das ist doch sehr schön. Vielleicht noch etwas anderes. Also, ich glaube, es ist einfach auch wichtig zu sagen, das ist nicht Gott gegeben, oder? Dass es uns hier so gut geht. Sondern für das haben wir geschafft. Für das haben unsere Vorfahren etwas gemacht. Und da müssen wir unbedingt auch schauen, dass wir da etwas dazu beitragen können. Und zwar massiv, oder? Und schauen, dass es wieder wirklich in die richtige Richtung geht.
Sehr, sehr ein gutes Stichwort. Also die mich kennen, die wissen, ich interessiere mich auch ein bisschen für Industriegeschichte. Ich mache jetzt hier nicht noch eine halbe Stunde extra auf. Aber es ist sicher, wie ich vorhin gesagt habe, Michael, oder? Es ist nicht selbstverständlich. Oder? Man kann andere Gegenden anschauen, ich sage jetzt, wo vielleicht auch am Rhein sind, wo sicher eine grosse Rolle gespielt hat. Man kann jetzt aber sonst in andere Regionen von der Schweiz schauen, wo die Entwicklung nicht die war, wie sie war. Und da muss man dann auch wieder mal überlegen, was macht es davon, was macht es dabei aus? Und ich habe es vorhin gesagt, ich bin kein Politiker, aber ich würde wirklich einen Appell richten an alle, die dort Verantwortung tragen, dass man zu diesen ganz klar bei uns vorhandenen Standortvorteilen auch Sorge trägt. Oder? Also ich schaue jetzt nur schon die Bildungslandschaft beispielsweise an. Also wenn man mit diesen jungen Leuten redet, und ich meine, wir sind viel draussen, ist vielleicht wichtig, hier zu erwähnen, wir sind wirklich nicht nur in unserer Firma engagiert, in der Aus- und Weiterbildung, sondern auch außerhalb. Also ganz konkret, wir haben mehrere Dozenten an der FHNW, wir sind engagiert an der Uni. Warum? Einerseits, ich habe es vorher erwähnt, wir wollen erklären, was unser Beruf ist und auch, dass das toll ist. Auf der anderen Seite natürlich auch, weil wir das Gefühl haben, dass es wichtig ist, dass man bei gewissen Sachen auch vom Fachlichen her auch der Uni oder ein FH ermöglicht, dass dort der Praxisbezug hergestellt ist und dass sie nicht irgendwo im luftleeren Raum unterwegs sind. Und da muss ich wirklich sagen, da haben wir offene Türen, da können wir zusammensitzen mit diesen Leuten. Ich begleite jetzt aktuell gerade eine Masterthesis und eine Bachelorthesis, die zum Beispiel mit Professor Ganipa von der FHNW, oder? Und die sind wahnsinnig dankbar dafür und die wollen auch, dass man dort irgendwo relativ nah beieinander ist. Und wenn wir jetzt anschauen, oder? Ich meine, wir haben die FH, wir haben die Uni, wir haben fantastische Institutionen, die ETH-Ableger zu Basel, oder? Die DBS, auch nicht alle Leute haben auf dem Schirm. Wir haben auch andere Institutionen, bis dann auch weiter in die Forschung rein, das Biozentrum zum Beispiel, eigentlich ein Leuchtturm an F&E-Möglichkeiten, wo renommiert ist, die Professoren hier ankommen. Das ist überhaupt nicht selbstverständlich. Und das kostet auch Geld und das muss man auch wählen. Und das ist für viele Leute etwas, wo man vielleicht einfach so zur Kenntnis nimmt, dass halt die Uni irgendwie da ist. Aber es ist wichtig für uns alle, glaube ich.
Schauen wir ein paar so Standortfaktoren an oder auch so Sachen, die im Basel-Land-Business auch noch kurz beschrieben sind oder beleuchtet sind. Das eine ist klar, also ich sage, die Erreichbarkeit, Mobilität, oder? Das ist ja schon gesagt, also wir haben eben, wir haben Strasse, Schiene, Wasser, Luft, eigentlich von dem her ideal angebunden. Aber gerade aktuell muss man sagen, gerade auf der Strasse, da klemmt es ein bisschen, oder? Das ist auch etwas, was man von den Firmen hört. Einerseits wegen der Mitarbeitenden, die in der Firma arbeiten wollen, und andererseits aber auch natürlich die ganze Logistik und der ganze Transport dort. Also das ist etwas, was ich sage, da müssen wir schon etwas unternehmen.
Das ist sehr wichtig und ich glaube, das gehört auch wieder zum gesamten Bild von der Region dazu, wenn man mal einfach einen Schritt zurück macht und auf die Landkarte schaut. Oder? Ich tue gerne auch einmal meinen Kollegen von außerhalb von Basel erklären, Basel ist eigentlich das Tor in die Welt in vielerlei Hinsicht. Und jetzt, also logistisch gesprochen auch, oder? Und auf eine andere Art auch das Tor in die Schweiz für den Rest der Welt. Wenn man sieht, der Anteil der Güter, der natürlich auf dem Rhein und teilweise auch auf den Lastwagen hier in die Schweiz reinkommt, dann ist das unheimlich. Und jeder, der noch nie gesehen ist, lade ich herzlich ein, mal einen Tag im Basler Rheinhafen zu verbringen. Oder bei einem Container-Terminal seiner Wahl. Ich nenne jetzt da bewusst keine Namen. Und wenn man dann das sieht und dann einfach anschaut, wie unsere Infrastruktur aussieht, jetzt gerade die Autobahn A2, Logo, ich bin auch viel hier in der Gegend unterwegs, oder? Dann ist das rein geografisch natürlich schon mal eine rechte Schwierigkeit. Und wenn man weiss, die Geografie, die kann man wahrscheinlich nicht ändern, dann muss man wahrscheinlich verschiedene Lösungen finden. Und ich finde es schade, dass es dort sehr häufig recht polemische oder auch dogmatische Ansätze gibt, oder? Egal auf welcher Seite. Sondern was dort wirklich wichtig ist, ist, dass man das irgendwie schlau macht und eben, ich sage es immer nicht miteinander, das tönt dann ein bisschen zu harmonisch vielleicht, sondern gut erstritten auch, oder? Weil für mich ist ganz klar, dass wenn jetzt irgendwo ein Schichtleiter, der in der Schweizer Halle arbeitet und irgendjemand im Leimental in Frankreich wohnt, für den wird es wahrscheinlich weder eine sinnvolle noch eine ökonomisch sinnvolle Lösung geben mit dem ÖV, dass er irgendwo am Morgen früh da ist und dann irgendwie auch wieder schnell heimkommt. Auf der anderen Seite, jetzt gerade mit der Güterverlagerung, Stichwort Gateway Basel Nord, oder? Gibt es natürlich Infrastrukturthemen, wo man ganz genau muss anschauen muss, weil sie bringen eben vielleicht nicht nur Basel etwas, sondern vielleicht auch der Region. Vielleicht ist es auch die Frage, was sind dort die technischen Möglichkeiten? Da bin ich im Detail zu wenig der Experte. Aber mir scheint, dass man dort zu wenig den Fokus drauf hat, sondern im Prinzip ist jetzt meine persönliche Wahrnehmung, hat man immer das Gefühl, es geht relativ einfach. Ich sage jetzt, wenn es nicht mehr Infrastruktur hat, dann gibt es halt ein bisschen mehr Stau und dann verleidet es den Leuten. Ich glaube, ganz viele Leute, die beruflich unterwegs sind, die machen das ja nicht irgendwie aus lauter Freude und Tollerei. Und ich glaube, da müsste man einfach gut anschauen, weil, oder wenn ich jetzt nur schon den Vergleich mache, auch die Sachen, die wir hier in der Region vorhaben, oder? Also sei es jetzt mit der S-Bahn, sei es jetzt mit dem Herzstück, das sind wichtige Entscheidungen. Stichwort auch Erschliessung Allschwil. Ich meine, das ist eine fantastische Erfolgsstory im Bachgraben. Aber guess what? Da gibt es natürlich einen grossen Anteil von Leuten, die über die Grenzen kommen. Die wollen irgendwie eine schlaue Erschliessung haben. Und da würde ich mich schon sehr darüber freuen, wenn wir eigentlich das als Standardfaktor sehen, der hier in der Gegend wichtig ist, dass man am Tisch sitzt, gute Lösungen findet und vielleicht auch sich ab und zu in Bern ein bisschen mehr bemerkbar macht. Weil ich denke, wenn ich jetzt andere Infrastrukturprojekte in der Schweiz anschaue oder eine S-Bahn in Zürich, ich glaube, da haben wir noch Potenzial.
Was im Bericht auch herauskommt, ist, dass die Staatsquote in der Schweiz mit rund 32% im Vergleich mit dem Ausland relativ tief ist. Aber gefühlt für uns, oder? Und ich sage jetzt einmal für uns als Schweizer und Schweizerinnen, ist sie zu hoch, oder? Und geht auch in die falsche Richtung. Kann ich das so sagen?
Ja, also ich habe ein absolut liberales Herz, natürlich, oder? Was sind die Aufgaben vom Staat und was soll wirklich der Staat machen? Und wir sind uns wahrscheinlich schnell einig darin, dass, wenn es eine bessere Lösung gibt, dass der Staat ist, dann auch häufig effizienter. Vielleicht nicht in jedem Detail, oder? Aber ich glaube, auch hier, ich glaube, wenn man dann eben anschaut, Steuern ist ein Standortfaktor. Ich glaube, es ist nicht der wichtigste. Also man darf nicht immer nur sagen, hey, da kommen Ausländer, schauen sich in der Schweiz um und schauen nur hinter das Komma. Sondern ich glaube, eben die Standortfaktoren, die wir hier haben, also Zugang zu gut ausgebildeten Mitarbeitern.
Das ist ein Puzzle am Schluss, oder? Eigentlich, oder?
Ja. Genau, der Zugang zu den Leuten, oder? Der Cluster an wirklich tollen, von Mietlabor über Big Pharma, die hier ist, wenn wir jetzt einfach Life Science anschauen, oder auch im Bereich Logistik, was hier in der Region möglich ist, die Lebensqualität, die man hier hat, etc. Aber das hat alles auch eben wahrscheinlich gewisse Grenzen, die es dann vielleicht in eine andere Richtung gibt. Also darum müssen wir schon alle zusammen gut anschauen und mit einem liberalen Blick vielleicht hier auch gewisse Sachen ein bisschen bremsen.
Wir reden ja am Tag der Wirtschaft auch noch über das Thema Staat und das ist KPMG dann auch mit an Bord. Ich freue mich sehr darauf, 21. November dann in der St. Jakobshalle. Kommen wir langsam vielleicht zum Schluss. Welche Herausforderungen sagst du für die regionale Wirtschaft, für die KMUs hier oder auch die grösseren Firmen? Sind so in den nächsten Jahren die grossen? Auf was müssen sie sich wappnen?
Also was man nicht unterschätzen darf, wir haben es heute schon davon gehabt, ist natürlich wirklich die Entwicklung von der Technologie auf der einen Seite, wo ich ein bisschen, ja, ich muss sagen, ein bisschen mit einem Staunen feststelle, dass sehr viele von diesen Innovationen nicht in der Schweiz stattfinden, sehr viele von denen auch im Ausland. Das hat auch sehr viel zu tun mit Regulation, mit Datenschutz. Also auch hier gibt es gewisse Überlegungen, bei Technologien zu regulieren. Ich nehme jetzt da noch das Beispiel vom Gentech-Moratorium als Beispiel. Also ich würde sehr dafür votieren, dass man, wenn Sachen neu sind und innovativ sind, dass man das muss gut anschauen, das ist selbstverständlich. Aber nicht als erste Reaktion müsste sein, etwas irgendwie einzubremsen. Und by the way, da gibt es auch ein gutes Beispiel. Also jetzt im Bereich Krypto ist die Schweiz, ist jetzt ein Zug gewesen, nicht hier im Ecken, recht weit vorne dabei gewesen. Ein anderer Aspekt, den ich herausstreichen würde, ist sicherlich der Fachkräftemangel, wo ich sage jetzt vielleicht nicht mehr die Präsenz oder Prominenz hat als Ausdruck wie auch schon. Wir haben auch schon darüber geredet zusammen. Aber Demografie, die schlägt keinen weg. Eine ganze Generation von erfahrenen Leuten, die da viel aufgebaut hat, wird in Pension gehen. Und man kann nur, ja, es antönt, mit Bildung darauf reagieren. Wir müssen schauen, dass wir die Leute selber an den Start bringen. Aber auf der anderen Seite auch, das sehen wir natürlich, ist die Frage, wie regulieren wir Freizügigkeit? Wie gehen wir mit Migration um? Wie können wir uns dort sinnvoll irgendwo einbringen? So, dass das, was wir hier haben und wie wir es kennen, nicht noch erhalten bleiben, sondern vielleicht eben auch noch ein Zacken moderner werden. Alle anderen bleiben auch nicht stehen. Also ich würde sagen, mit ein bisschen Mut, Zuversicht und einem gewissen Optimismus dürfen wir da schon in Zukunft gehen. Aber wir haben Hausaufgaben.
Dann packen wir die an und schauen, dass wir die können erledigen und mit einer guten Note auch abschließen, damit es so bleibt, wie es da eigentlich so gut wie es uns aktuell noch geht, oder? Dass es uns auch noch besser geht vielleicht, also mindestens gleich gut, das ist sicher mal das mindeste Ziel. Vielleicht am Schluss, wenn du dich da so in der ganzen Woche so intensiv mit so Sachen beschäftigst, und so, wie tust du am Wochenende abschalten?
Da gibt es ganz viele verschiedene Arten. Also ich habe jetzt gerade, ich meine, diese Woche in der Region ist natürlich die Woche von der Art. Ich habe vor langer, langer Zeit mit meiner Grossmutter das Kunstmuseum in Basel dürfen entdecken und auch schätzen lernen. Ich möchte gerne eine Lanze brechen. Das ist eine Top-Institution. Und es ist nicht nur eine Woche im Jahr an der Art, ich sage jetzt mal hier ein absolutes Highlight, wenn man sich ein bisschen für Kunst und Kultur und Kunstgeschichte interessiert, sondern also das Kunstmuseum bietet natürlich das ganze Jahr etwas. Ich sage jetzt mal, das ist so die eine Facette und die andere Facette, ich tue unheimlich gerne kochen. Am liebsten für die ganze Familie, für Freunde. Und dann sitzen wir zusammen und genießen das mit einem Glas Wein. Und dann kann ich runterfahren.
Und ich komme auch immer wieder, wenn du gekocht hast.
Ja, das sagst jetzt du nur, weil du noch nie bei mir gewesen bist. Sonst würdest du die Frage nicht stellen.
Das stimmt. Claudio, merci vielmals fürs Vorbeischauen.
Dankeschön für die Einladung. Merci, Michael.